Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Die Kehrseite des Gartens ist ja das Unkraut. Und das schlimmste Unkraut ist die Brennnessel, weil sie eben brennt, wie der Name ja schon sagt. Das sind ja auch dann meistens die Kindheitserfahrungen, die man so mit diesem Kraut hat, nämlich diese roten Pusteln auf der Haut, die einen Kontakt mit diesem ausgewachsenen Blatt der Pflanze ja hinterlassen. Der erwachsene Gärtner hingegen, der die Nesseln regelmäßig dann in voller Montur und mit so langen Handschuhen aus dem Boden reißt, der ärgert sich mehr über diese unglaubliche Vermehrungslust der Pflanze, die unbeirrt nachwächst und sich durch fast nichts vertreiben lässt. Sollte man auch gar nicht versuchen, das meint Ludwig Fischer, der ein Buch über die Brennnesseln geschrieben hat. Er sagt, Brennnesseln sind eine jahrhundertealte Kulturpflanze, die sich schon immer eigentlich in der Nähe des Menschen sehr wohl gefühlt hat und das auch aus guten Gründen. Welche das sind, darüber sprechen wir jetzt. Herr Fischer, Sie schreiben ja in Ihrem Buch Kein Garten ohne Nessel. Warum lieben denn die Nesseln den Garten so?
Naja, die Nesseln sind sogenannte Stickstoffanzeiger. Sie brauchen relativ viel Stickstoff im Boden. Und das ist, findet sich am ehesten in der Nähe entweder von menschlichen Behausungen, früher Misthaufen und so weiter, oder in sehr gut gedüngter Erde. Und das mögen die Pflanzen, die Nesseln. Dann wachsen sie kräftig, bilden ein großes Wurzelwerk. Das heißt also, sie sind so ein bisschen Nutznießer von menschlichen Aktivitäten. Es gibt sie aber natürlich auch in der freien Landschaft, ganz klar, überall eigentlich, als Randerscheinung an Wäldern und Feldreihen und so weiter. Aber die größten und stärksten Nesseln wachsen tatsächlich in Gärten oder bei menschlichen Behausungen.
Und Sie sagen ja jetzt nicht unbedingt rausreißen, sondern ihnen zumindest einen Platz im Garten zuweisen, an dem sich die Nesseln dann vermehren können. Ich habe das auch heute Morgen auf der Fahrt durch den Tiergarten gesehen, dass dort auch Plätze reserviert sind für die Brennnesseln. Ich frage mich nur, wie geht das denn? Also, weil das Merkmal der Brennnessel ist ja schon, dass sie robust ist und sich eigentlich ohne Ende vermehrt.
Naja, man kann sie im Zaum halten, man muss sie ein bisschen sozusagen kultivieren, wie man das mit anderen Pflanzen auch macht. Aber die Brennnessel ist ein Kraut, überhaupt gar kein Unkraut, sondern ein wunderbares Kraut, was in sehr, sehr vielen verschiedenen Verwendungen ganz nützlich ist für die Menschen.
Es gab ja auch mal eine Zeit, da haben die Menschen auch von der Brennnessel richtig profitiert. Da war sie eine Art Kulturpflanze. Was hat man denn damals mit der Brennnessel alles so gemacht?
Also es gibt mindestens 4, 5 verschiedene Verwendungen. Das eine ist, man kann Brennnesseln mit sehr viel Gewinn essen, Brennnesselblätter in den verschiedensten Formen. Man kann aus der Brennnessel Fasern gewinnen und daraus wunderbare Stoffe machen. Man kann Brennnesseln als Medizin verwenden. Sie ist innerlich wie äußerlich anwendbar. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Die Brennnessel ist seit der Antike ein Aphrodisiakum, ein luststeigerndes Mittel. Die Brennnesselsamen, sie sind der einheimische Ginseng. Man braucht kein Ginseng mehr. Diese wahnsinnig teure Immunstärkungs- und auch Aphrodisiaka-taugliche Kraut. Nein, man braucht nur jeden Morgen einen Esslöffel Brennnesselsamen ins Müsli zu tun und hat eine wunderbare Immunstärkung, weil diese Brennnesselsamen wahre Bomben sind.
Das also machen Sie auch, ja?
Das mache ich auch immer wieder, ja, klar.
Also auf jeden Fall gebührt dieser Pflanze mehr Respekt, als wir ihr gemeinhin entgegenbringen. Sie haben das Stichwort Faser genannt. Da gibt es ja in Ihrem Buch auch so zwei Beispiele, die Sie da nennen. Einmal Jeanne d'Arc, deren Büßergewand offensichtlich aus Nesselstoff gewesen sein soll. Und eine französische Kaiserin, die sich in einen Hauch von Nesselstoff wohl gehüllt haben soll. Ist Nesselstoff ein schöner Stoff oder ist der eher kratzig?
Also kratzig ist er nur dann, wenn die Faser nicht gut gereinigt ist. Brennnesselfasern sind ein bisschen schwerer aus dem Stängel zu lösen als zum Beispiel Hanffasern aus ihrem Stängel. Deswegen gab es sozusagen auch minderwertige Brennnesselstoffe. Und die kratzten dann ein bisschen. Guter Nesselstoff ist sehr weich, sehr feuchtigkeitsabsorbierend und wurde deswegen oft als Unterkleid genutzt. Und Jeanne d'Arc wurde in einem Unterhemd zum Richtplatz geführt. Das ist der Punkt. Das war eine Demütigung. Und die von Ihnen angeführte hauchzarte Nessel, das ist eine andere Nesselart aus Asien, die Ramie, die man zu Chiffonstoff verwebt hat. Und zum Beispiel Napoleons Frau wurde in einem solchen fast durchsichtigen Kleid gemalt. Das ist nicht der einheimische Nesselstoff. Der einheimische Nesselstoff ist fester, aber ganz weich und seidig. Und ich kann nur anfügen, die Fasernutzung geht heute in eine ganz andere Richtung. Brennnesselfaser ist zäher und leichter als Glasfaser. Und deswegen wird sie heute in Verbundstoffen verarbeitet.
Ah, ist denn auch ein Revival denkbar, dass ja auch zum Beispiel gerade Hanf und Leinen wieder erfährt, dass man das durchaus auch wieder in der Mode wiederentdecken könnte, diesen Nesselstoff?
Ja, das gibt es. Es werden inzwischen seit Jahren Versuchspflanzungen gemacht mit Zuchtnesseln, die ein bisschen größer sind, ein bisschen mehr Fasern enthalten. Eine Firma, die auf der Schwäbischen Alb sitzt und die ICE-Züge ausstattet, also eine sehr potente Stofffirma, lässt Brennnesseln in Ungarn anbauen, das ist da günstiger, und daraus Faserstoffe herstellen. Und ich habe solch eine Kollektion gesehen, Bilder von einer solchen Kollektion gesehen, fantastische Stoffe. Es ist durchaus eine Renaissance denkbar, ja.
Zumal die Pflanze ja auch einfach hier wächst und nicht dieselben Ansprüche hat wie zum Beispiel Baumwolle, ne?
Ja, sie ist viel, viel sozusagen ökologisch vernünftiger. Baumwolle ist ja eine entsetzliche Pflanze, die gigantische Wassermengen braucht, und die ganzen Anbau- und Erntebedingungen sind nun wirklich nicht förderlich. Brennnessel ist ein sehr leicht nutzbares und fantastisches Kraut.
Der Mensch scheint eine ganze Menge von dieser Pflanze zu haben, die da in seinem Garten vielleicht auch ungewollt wächst. Aber was hat denn der Garten davon, dass da Brennnesseln wachsen?
Tja, das ist eine schwierige und heikle, aber hochinteressante Frage. Brennnesseln haben entweder über die Wurzeln oder über Gase, die sie ausströmen, eine positive Wirkung auf andere Pflanzen. Also ich bin ja ein großer Kräutergärtner, habe einen riesigen Kräuterschaugarten anlegen lassen und selber mit angelegt, in dem natürlich auch Brennnesseln stehen. Und Brennnesseln erhöhen zum Beispiel den Gehalt an ätherischen Ölen in anderen Kräutern. Und ich habe sie unter einen Apfelbaum gepflanzt in diesem Kräutergarten. Und da haben die Besucher immer gesagt, müssen Sie ausreißen, das ist ja schrecklich, diese Brennnesseln, die breiten sich drüber alle aus und so. Da habe ich immer gesagt, nee, ich habe die da hingepflanzt. Denn die Brennnesseln begünstigen die Apfelernte. Also das sind geheimnisvolle Verbindungen, die wissenschaftlich noch nicht völlig erschlossen sind, aber es ist einfach ein Faktum. Mir sind Äste von meinem Apfelbaum runtergebrochen, weil sie so getragen haben über den Brennnesseln.
Ja, da spricht ein echter Brennnessel-Fan, der Gärtner Ludwig Fischer. Er hat auch ein Buch geschrieben über das ungeliebte Unkraut. Brennnesseln heißt das und ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen.